Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovationen. Future Economy, schön, dass Sie mit dabei sind, schön, dass ihr mit dabei seid, gemeinsam mit Anne und Thorsten. Hallo ihr zwei.
Hallo Tom.
Hallo Tom.
Sprechen wir heute über eine ganz, ganz spannende Frage. Wieso das Warum so wichtig ist? Und ich glaube, wir haben das an sehr, sehr schönen Beispielen auch heute festgemacht. Thorsten, warum habt ihr euch für dieses Thema heute entschieden?
Immer wenn wir in Innovationsvorhaben gehen oder auch in Projekten mit selbstorganisierten Teams, stellt sich sehr häufig die Frage, was wollen wir eigentlich erreichen? Und was ich erlebe, ist, dass das Ziel oder die Hintergründe des Ziels häufig relativ nebulös sind. Und das führt dann häufig dazu, dass die Teams relativ orientierungslos sind und sich damit schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wenn ein Team jetzt den Auftrag hat, eine Straße zu bauen, aber nicht weiß, wohin und was diese Straße für Nutzen haben soll, dann fangen sie möglicherweise an, irgendwas zu bauen, tun sich aber wahrscheinlich sehr schwer damit, Entscheidungen zu treffen nach der Richtung, nach dem Material, was sie verwenden, und kommen dann immer wieder in diese Diskussionen rein, ja, wie können wir denn Entscheidungen treffen? Oder das muss doch jetzt mal jemand entscheiden. Und es liegt aber meiner Meinung nach eben nicht dann daran, dass sie keine Entscheidung treffen können, sondern dass ihnen einfach der Rahmen fehlt und das Ziel und die Leitplanken, was sie eigentlich erreichen sollen.
Also Sie wissen grundsätzlich, ja, eine Straße bauen ist jetzt nicht so schwer, aber wohin, mit welchem Zweck, warum eigentlich? Ne?
Genau, und es wird für die Teams viel einfacher und klarer, wenn sie den Auftrag bekommen, eine Straße nach München zu bauen, auf der LKWs fahren sollen. Dann werden viele Entscheidungen, über die sie vorher sehr stark diskutiert haben, total klar. Also es braucht halt eine stabile Fahrbahndecke und sie muss relativ breit sein und das Ziel ist so grob, nach München zu kommen von Hamburg.
Und dann muss man noch ein paar Details auch kennen natürlich. Hast du es in dem Beispiel ganz schön festgemacht, an einem Produkt, das du dann natürlich irgendwie transportieren möchtest, wenn du das vielleicht noch erläutern magst?
Ja, noch nicht mal an einem Produkt festzumachen, sondern tatsächlich auch den Teams Hintergründe zu erklären. Warum es denn eigentlich diese Straße von Hamburg nach München braucht? Wenn ich jetzt als Unternehmensziel habe oder die Idee habe, hey, wir haben gehört, die Münchner, die stehen total auf Fischbrötchen und wir müssen unbedingt Fischbrötchen von Hamburg nach München bringen, damit die da essen können, entstehen möglicherweise auch nochmal ganz viele Ideen, was denn diese Straße braucht. Eventuell, wenn man tatsächlich mit diesem Warum, mit dem eigentlichen Ziel anfängt, merkt man während der Entwicklung vielleicht auch, dass es gar keine Straße sein soll, sondern dass es bessere Transportmöglichkeiten von Fischbrötchen von Hamburg nach München gibt als LKWs, die über Straßen fahren.
Anne, grundsätzlich muss man sich ja das einfach mal vor Augen führen, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen. Ist das nicht eigentlich ein Stück weit verrückt? Weil wenn ich ein Projekt ins Leben rufe, wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich Innovation erleben möchte, dann muss doch eigentlich klar sein, wo ich hin will.
Das ist eine gute Frage. Das mutet vielleicht wirklich ein bisschen verrückt an, ist aber, glaube ich, ganz menschlich und normal, dass uns das Warum im Alltag schnell verloren geht. Weil zum Beispiel erleben wir das vor allen Dingen in größeren Organisationen, in größeren Unternehmen. Da werde ich ja sehr arbeitsteilig bestimmte Prozessschritte abarbeiten, weil das einfach aufgrund der Größe des Unternehmens geschuldet ist und das gar nicht anders geht. Und ich bin manchmal so entfremdet dann von dem eigentlichen Markt oder dem Kunden, für den das Unternehmen Produkte herstellt, dass mir dieses Warum, also wofür mache ich das jetzt eigentlich und was will ich damit erreichen, dass mir das einfach abhanden kommt. Und wir erleben es auch dann häufig, wenn der Workload besonders hoch ist, also auch wenn es irgendwo Teams gibt, die einfach wahnsinnig viel zu tun haben. Dieses Beispiel kennt ja jeder mit dem Holzfäller, der im Wald einfach mit einer stumpfen Säge die ganze Zeit Bäume versucht zu fällen. Und wenn man ihn dann fragt, komm, lass uns mal eine Auszeit nehmen und die Säge mal schärfen, dann sagt er, nee, ich habe keine Zeit, ich muss ja weiterarbeiten. So. Also das Warum, das geht ganz schnell im Alltag verloren. Und da gibt es auch gute Gründe dafür. Und wir erleben das häufig. Und wir fragen trotzdem immer weiter nach.
Thorsten, Orientierungslosigkeit ist in so einem Prozess, glaube ich, das Schlimmste, was du den Mitarbeitern an die Hand geben kannst, oder?
Auf jeden Fall. Letzten Endes behindert es die Arbeit auf allen Ebenen. Ich erlebe halt auch, dass die Annahme besteht, dass die Mitarbeitenden häufig im Dunkeln gelassen werden, weil der Glaube besteht, die müssen das nicht wissen, die sollen einfach nur eine Straße bauen. Und so gibt das dann so eine Dynamik und es weiß keiner mehr, warum wir eigentlich eine Straße bauen und es werden möglicherweise auch ganz falsche Entscheidungen getroffen, weil die Hintergründe für diese Straße gar nicht bekannt sind.
Was macht das mit den Mitarbeitenden? Also was passiert mit denen, wenn die das Gefühl haben, sie sollen irgendwie eingebunden werden, sollen irgendwie etwas machen, aber kennen gar nicht, na, den Weg kennen sie von Hamburg nach München, aber das Ziel kennen sie nicht. Was macht das mit denen menschlich auch? Oder was macht das mit den Mitarbeitenden, was seine Leistungsfähigkeit betrifft?
Also ich nehme sehr häufig Frust wahr, wenn man diese übergreifenden Ziele einfach nicht kennt und auch Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, die dann von jemand anderem getroffen werden.
Anne, wenn ihr mit Unternehmen sprecht und an einem Punkt merkt, dass es in diese Richtung gehen könnte, wie geht ihr das dann an? Also sagt ihr dann halt, stopp, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz resetten und wir müssen mal ganz kurz über etwas Grundsätzliches sprechen? Ist das dann der richtige Weg?
Ja, normalerweise schon. Also Kommunikation hilft immer, ne? Es ist ein ganz normaler Dialog und wir gucken halt mit der Brille von außen auf das Unternehmen und alleine das hilft schon. Häufig ist das ja gar nicht, das erfolgt ja nicht in einer bösen Absicht. Das ist einfach so ein blinder Fleck, der im Laufe der Zeit entsteht. Und wir machen dann einfach darauf aufmerksam und machen auch auf die Folgen und Konsequenzen aufmerksam. Und wenn es gut läuft, kriegen wir dafür auch richtig viel Verständnis dann.
Ich habe tatsächlich vor kurzem auch so einen Fall gehabt, wo aus dem Team so ein bisschen diese Orientierungslosigkeit kam und es fehlen uns Ziele und Rahmenbedingungen. Und ich dann mit den Verantwortlichen darüber gesprochen habe und sie mir sagen, aber das haben wir doch schon kommuniziert, schon mehrfach. Es ist bei den Teams aber nicht angekommen. Mhm. Also sie haben es einfach nicht, es ist nicht angekommen, sie haben es möglicherweise nicht verstanden. Und ich glaube, da ist auch so ein mangelndes Kommunikationsverständnis da. Also man kennt ja dieses, was ist Kommunikation? Es gibt ja diesen Blick darauf, Kommunikation ist einfach nur, ich habe einen Sender, der schickt seine Informationen ab und der Empfänger bekommt es dann. Und in dem Moment, wo es abgeschickt ist, ist es quasi kommuniziert. Ich habe aber die Erfahrung gemacht und wenn man das ganze System theoretisch sich anschaut, ist es aber eigentlich so, dass ich zwar eine Information, die ich habe, ich kommuniziere die, aber eigentlich ist die Kommunikationsoperation erst abgeschlossen in dem Moment, wo mein Kommunikationspartner das Ganze verstanden hat und mir zurückgemeldet hat, dass er was verstanden hat und auch was er verstanden hat. Also Norbert Wiener, ein sehr bekannter Kybernetiker, hat mal gesagt, was ich gesagt habe, weiß ich erst, wenn ich die andere Antwort darauf kenne. Also und ich glaube, das Verständnis dafür, dass es halt sehr wichtig ist, auch nachzufragen, was mein Gegenüber verstanden hat, ist an der Stelle total essentiell.
Witzigerweise kann ich mal von früher erzählen, ich war ja mal bei der Bundeswehr, da muss man den Befehl wiederholen. In der Regel, um zu sagen, um klarzumachen, hey, ich habe verstanden, was ich machen soll. Haben Sie das verstanden? Was ist Ihr Auftrag? Mhm. Dann wiederholt man das und dann geht's los. Simple as that. Natürlich funktioniert das nicht mit militärischen Strukturen heutzutage, aber irgendwie doch gar nicht so dumm, ne? Wenn man dann wirklich nochmal nachfragt und auch nicht nur einfach etwas in den Raum wirft, sondern sagt, hey, ist es quasi bei euch angekommen? Nicht, seid ihr doof, habt ihr es verstanden, sondern ist es angekommen bei euch? Ja. Ganz, ganz wichtig.
Vor allem auch die Frage, was habt ihr verstanden? Wie ist euer Verständnis davon? Reines Wiederholen ist jetzt relativ einfach. Da kann man.
Das sind nur Worte, ne?
Das sind einfach Worte, aber was damit im Kopf passiert vom anderen, das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Und dieses dann darüber kommunizieren, was ist unser gemeinsames Verständnis davon, finde ich enorm wichtig.
Aber Anne, jetzt muss ich nochmal als Laie nachfragen tatsächlich. Wenn ich in ein Projekt gehe, wenn ich innovativ sein möchte, dann ist doch das Wichtigste, was ich habe, das Ziel und dass die mithelfen sollen, verstehen sollen, wo es hingeht. Also für mich klingt es fast schwieriger, irgendetwas zu erzählen und etwas ins Laufen zu bringen, ohne zu sagen, da wollen wir eigentlich hin. Warum ist das wirklich ein Thema? Weil da nicht zu Ende gedacht wird?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe und die Gründe sind auch zutiefst menschlich und nachvollziehbar. Was ich so als Thema schon dann und wann erlebe, ist zum Beispiel, dass ich als Entscheider mich schwer tue, einfach ein konkretes Ziel vorzugeben, weil wir bewegen uns ja bei Innovationen in einem sehr ungewissen Umfeld. Wir wissen ja noch gar nicht, was passiert. Das heißt, ich muss als Entscheider meiner Intuition vertrauen, wenn ich sage, ich will in diese Richtung. Da helfen mir nicht allzu viele Fakten möglicherweise. Ich muss ein gutes Gespür dafür haben, dass wenn ich sage, die in München, die wollen Fische essen, dass da auch wirklich was dran ist. Weil sonst treffe ich am Ende vielleicht eine Entscheidung von Tragweite, die das Unternehmen auch schädigt. Ich weiß es ja nicht. Und da kann ich schon gut verstehen, dass sich Entscheider an der Stelle sehr schwer tun, so einen Weg zu gehen.
Aber letzten Endes versuchen sie diese Entscheidungen dann auf die Mitarbeitenden abzuwälzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der bessere Weg ist. Ja. Weil das dann wieder zu dieser Orientierungslosigkeit führen kann.
Genau, also was dann häufig passiert ist, zwei Extreme. Das eine Extrem ist so, macht ihr das mal? Und dann fehlt die Kommunikation komplett. Also dann werden die Mitarbeiter im kompletten Orientierungslosen gelassen. Also Maximum an Orientierungslosigkeit, weil es gibt keine Rahmenbedingungen. Das Warum ist komplett unklar. Und das andere Extrem ist die absolut strikte Vorgabe, wie jetzt das Vorgehen zu sein hat. Ich gebe den kompletten Lösungsweg schon vor. Das ist das andere Extrem, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter in die falsche Richtung rennen. Und es muss irgendwo dazwischen liegen. Die Mitarbeiter müssen ihren eigenen, also die Teams, die an den Themen arbeiten, die die Straße bauen oder sich überlegen, dass es einen anderen Transportweg für die Fische nach München geben könnte, die müssen selbst ihren Weg finden dahin.
Also es ist ein Stück weit auch die Angst davor zu sagen, wir brauchen eine Straße von Hamburg nach München.
Ja.
Die muss etwas transportieren können.
Ja.
Und dann denkt man schon, okay, das muss denen eigentlich reichen.
Ja.
Jetzt könnte man aber noch sagen, weil wir haben folgenden Plan, wir bringen Fisch von Hamburg nach München.
Ja, genau.
Wenn aber dann der Fisch in München nicht funktioniert, dann habe ich mich wieder selbst in die Bredouille gebracht, weil ich ein Ziel vorgegeben habe, was gar nicht stimmt. Dass ich aber vielleicht auf der Straße auch Schokolade bringen könnte und es dann wieder funktioniert, ist dann wieder das nächste Thema.
Das ist das nächste Thema, genau.
Und manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass man das Gefühl hat oder dass in Konzernen oder in Unternehmen man vielleicht auch denkt, es muss nicht immer jeder alles wissen. Ist das auch ein Stück weit ein Thema?
Das ist auch ein Riesenthema. Mhm. Also gerade in sehr großen Unternehmen, die schon sehr etabliert auf dem Markt sind, also schon sehr lange nach alten betriebswirtschaftlichen Modellen arbeiten, ist das ja auch gang und gäbe. Also da ist auch immer noch die Denkweise, dass Denken und Handeln voneinander getrennt werden in Management und operativ. Und das stimmt einfach nicht mehr. Also ich erlebe das ganz oft in Projekten, dass mir dann jemand sagt auf der Entscheidungsebene, ja, das dürfen die Mitarbeiter aber auf keinen Fall wissen. Und wenn ich dann mit den Mitarbeitern spreche, dann erzählen die mir das schon von sich aus, das gleiche Thema. Also ja, wir wissen, dass in unserem Bereich so und so viele Leute in Zukunft abgebaut werden sollen. Das schreien ja schon die Spatzen vom Dach. Aber das Management sagt mir dann im Vorfeld, ja, auf gar keinen Fall darüber sprechen, dass hier irgendwann Personal abgebaut wird. Und ich glaube, da verlieren viele Entscheider ganz extrem Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit diesem im Unkonkreten lassen.
Genau, dieses Thema mangelnde Transparenz über Entscheidungen, die in der Hierarchie weiter oben getroffen worden sind oder generell, wo es um strategische Dinge geht, wo einfach nicht kommuniziert wird oder die Mitarbeiter bewusst im Unklaren gelassen werden, führt dann auch, aber letzten Endes dazu, dass sich Gerüchte entwickeln. Mhm. Und der Flurfunk ist ja ein wahnsinnig mächtiges Instrument in Unternehmen. Mhm. Es ist aber häufig viel, viel schwieriger, diese Gerüchte und diesen Flurfunk, den es gibt, wieder einzufangen und das klarzustellen, wenn man vorher nicht transparent war. Weil der Reflex dann häufig ist, ja, ja, die erzählen uns jetzt irgendwas, um das einzufangen. Aber eigentlich meinen die das ja doch. Und das wieder richtig zu stellen, wenn man generell ein eher mangelndes Transparenzverständnis im Unternehmen hat, ist enorm schwierig, als wirklich einmal die meisten Themen auf den Tisch zu legen und sagen, auch vielleicht zu sagen, ja, wir wissen noch nicht genau, wie das ablaufen wird, aber das ist gerade unser Ideenstand, auf dem wir sind. Aber wirklich offen darüber kommunizieren.
Gibt es denn auch eine Gefahr, wenn man zu offen kommuniziert? Also kann es irgendwie auch einen verständlichen Grund geben, warum nicht immer offen kommuniziert wird? Oder sagst du, die Gefahr des Nichtverstehens, des Flurfunks und dieser Orientierungslosigkeit, die ist viel größer?
Ich halte die Gefahr, die dahinter steckt, für viel größer.
Ich auch, weil das in dem Moment, wo Gerüchte entstehen, da entstehen ganz, ganz viele Gesprächsanlässe, die sich nur um Spekulationen drehen. Und da wird ein ganz weites Fass aufgemacht. Und jeder weiß, die Information, die ich bekommen habe, ist nicht die reelle. Also spekuliere ich was stattdessen. Und da wird wahnsinnig viel Zeit verschwendet. Ich glaube, das Management macht sich teilweise gar keine Vorstellung, wie viel Zeit mit diesen Gesprächen, die sich nur um Spekulationen drehen, und auch häufig dem wahren Grund der Information schon wirklich auf die Schliche kommen, wie viel Zeit die Menschen damit verbringen. Also mein Plädoyer ist an der Stelle für absolute Transparenz.
Vor allem geht da auch immer was kaputt. Das darf man einfach nicht vergessen. Da geht immer was kaputt. Und es gibt das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Das muss nicht unbedingt gelogen werden. Aber wenn nicht alles gesagt wird und man findet es raus, dann geht ein Stück weit auch Vertrauen und Kultur verloren.
Ja, und ich glaube auch, dass die Intelligenz vieler Menschen, die heute in Unternehmen arbeiten, einfach unterschätzt wird. Also das sind mündige Menschen, die sind top ausgebildet, die sind einfach nicht blöd. Und die merken das, wenn sie veräppelt werden. Die merken das.
Ich habe noch einen ganz spannenden Begriff mitgebracht, Thorsten. Der wäre was für dich, glaube ich. Hidden Agenda. Was steckt dahinter?
Genau, das ist so der Spezialfall der Intransparenz. Mhm. Wenn Menschen in Unternehmen Ziele verfolgen, die niemand anderes kennt, also ihre Hidden Agenda. Also sie wollen etwas erreichen, kommunizieren darüber aber gar nicht und machen in ihren Handlungen häufig versuchen nach außen was anderes zu kommunizieren. Das schließt zum Beispiel auch sehr gut an das Thema Bonussysteme an. Also in meinem Kopf habe ich die Bonuserreichung, muss aber aus Konformitätsgründen vielleicht anders kommunizieren, aber genau. Handle dann die ganze Zeit so, dass ich natürlich diesen Bonus bekomme. So entsteht das. Und ich darf aber nicht offen darüber sprechen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel.
Das ist wunderbar, das Beispiel. Davon. Und das lässt Raum für ganz tolles Business-Theater. Weil ich weiß dann zum Beispiel, wenn ich irgendwas abarbeite, wo eine ambitionierte Deadline zum Beispiel hintersteht, dann weiß ich, dass ich das nur mache, weil das auf irgendein Ziel von einem Kollegen oder Vorgesetzten einzahlt. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, wie maximal groß die Lust ist, daran zu arbeiten. Ne? Weil man, wenn man den eigentlichen Sinn, das Warum, nicht kennt oder mächtig in Frage stellt, zu Recht. Also passiert ganz häufig.
Wobei ich mich natürlich riesig darüber freue, dass ich den Podcast so lieb moderiere, dass ihr mir heute mein Bonisystem ausgezahlt habt. Es gab in der Vorweihnachtszeit ein paar Lebkuchen heute. Ja, aber nochmal zurück zur Hidden Agenda, Thorsten. Du warst da, glaube ich, noch bei deinen Ausführungen mittendrin.
Genau, man merkt diesen Leuten aber irgendwann an, dass das alles nicht konsistent ist, was sie tun, wie sie kommunizieren. Und da sind wir wieder dabei, die Leute sind ja nicht blöd, die merken das irgendwann und sie verlieren damit enorm Vertrauen, wie Anne eben schon gesagt hat. Und irgendwann glaubt man ihnen einfach auch vieles nicht mehr, also im allerschlimmsten Fall.
Ihr habt noch ein schönes Tool mitgebracht, Golden Circle. Vielleicht lasst uns darüber noch am Ende sprechen, damit man noch ein bisschen was auch mit an die Hand geben kann.
Ja, Simon Sinek, wunderbares Tool, das Why, How, What. Der Golden Circle. Ein ganz simples Tool, das aus drei Kreisen besteht und das man sich überall an jede Bürowand mit einem Flipchart malen kann, kann man auch mit virtuellen Tools super bearbeiten. Das einfach in den Mittelpunkt die Frage Why rückt, also was ist wirklich meine Motivation, was will ich wirklich? Will ich wirklich Fische von Hamburg nach München bringen? Das eben auf der Ebene zu beantworten und dann arbeitet man sich von diesem Why weiter nach innen. Der nächste Punkt ist dann das How, also wie will ich dabei vorgehen? Da könnte es zum Beispiel sein, ist es die Straße oder ist es eher der Flugweg oder gibt es noch andere Transportwege? Und erst dann komme ich zum What, zu meinem wirklichen Produkt, also das, was ich dann herstelle und anbiete. Und mit diesem Kreis regt Simon Sinek die Menschen einfach an, von innen nach außen zu denken, über das Why zum What zu kommen. Und wir kommen ganz häufig vom What, vom Was, erst irgendwann zum Why und können es uns dann nicht mehr richtig beantworten, warum wir das überhaupt tun, warum wir die Straße überhaupt bauen. So.
Genau, in unserem Beispiel wäre das Why, also das Warum wäre dann, wir glauben, dass die Münchner Fischbrötchen lieben. Das How bedeutet, okay, dann müssen wir von Hamburg nach München Fischbrötchen bekommen.
Liefern, ja.
Und das What wäre in dem Fall die Straße mit den LKWs.
Sehr interessant. Thorsten, als finalen Impuls vielleicht für diese Sendung nochmal zusammengefasst. Im Alltag geht das Warum häufig unter. Warum ist es wichtig, dass es das nicht tut?
Es gibt den Mitarbeitenden Orientierung und es hilft ihnen, bessere Entscheidungen treffen zu können, wenn sie die Hintergründe verstehen von dem, was sie gerade tun sollen. Und Entscheidungen muss jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin jeden Tag treffen. Und wenn man die Hintergründe trifft, dann werden diese Entscheidungen aus meiner Erfahrung immer besser.
Wieso ist das Warum so wichtig? Das war heute unsere Frage und wir haben, glaube ich, sehr viele schöne und spannende Antworten gegeben. Danke, Thorsten, danke, Anne.
Vielen Dank, Tom.
Vielen Dank, Tom.
Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovationen.